Ah, toujours à la droite de quelqu'un.
Oui, même politiquement.
Ja, mesdames et messieurs, on va pas.
Meine Damen und Herren, also wir machen das nicht so im Plenum, sondern gehen etwas stiller und leiser vor. Wir fangen an mit der Pressekonferenz. Der Präsident hat das Wort. Ja, vielen Dank allen hier Anwesenden. Also was gestern im Europäischen Parlament geschehen ist, zeigt, dass Europa wirklich an einer entscheidenden Stelle steht in seiner Geschichte, aber dass man ihm nicht auf der Stelle tritt, sondern weiterhin sich mit wichtigen Themen auseinandersetzt. Und heute kam es zu einer Abstimmung, die wir nicht unbedingt als historisch, sondern als Premiere bezeichnen sollten, denn heute hat zum ersten Mal das Parlament einen gemeinsamen Standpunkt des Rates abgelehnt. In drei früheren Gelegenheiten hat das Europäische Parlament das Ergebnis eines Vermittlungsverfahrens abgelehnt, aber heute haben wir einen gemeinsamen Standpunkt des Rates abgelehnt. Und zwar mit einer überwältigenden Mehrheit, 648 dafür und nur 14 dagegen. Also ich glaube, das ist das einhelligste Abstimmungsergebnis, was wir im Parlament je verzeichnet haben. Der Berichterstatter, Herr Rocard, der sich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt hat, wird Ihnen die Details, die technischen Details, aber auch die anderen Detailaspekte der heutigen Debatte erläutern. Ich möchte nur die politische Bedeutung herausstreichen für das Kräfteverhältnis zwischen den Organen und die Bedeutung für die Rolle des Parlaments. Also ich möchte noch einmal darauf hinweisen, es gab schon dreimal früher Fälle, in denen das Parlament die Entwürfe des Vermittlungsausschusses abgelehnt hat. Biotechnologie 95, dann öffentliche Übernahmeangebote. Und dann einen weiteren Entwurf 2003. Aber jetzt haben wir den gemeinsamen Standpunkt des Rates abgelehnt. Und das, nachdem wir den Rat zuvor gebeten hatten, seinen gemeinsamen Standpunkt die Kommission gebeten hatten, verbessert sich der Redner, ihren Entwurf zurückzuziehen. Höflich gesagt hat die Kommission einfach das ignoriert. Also wir hatten darum gebeten, dass der Kommissionsentwurf zurückgezogen würde. Die hat sich geweigert, das zu tun. Sie ist nicht darauf eingegangen. Und wir machen jetzt eben deutlich, dass wir als verfassungsgebende Organe, Rat und Parlament, gleichberechtigt sind und dass wir entscheiden. Und das hat das Parlament jetzt unter Beweis gestellt. Das ist ein neuer Schritt in der Entwicklung des Parlaments, das deutlich macht, dass es seiner Verantwortung gerecht wird. Also, die Kommission wollte ihren Entwurf nicht zurückziehen und deswegen wurde jetzt mit 648 Stimmen abgelehnt. Und ich möchte darauf hinweisen, dass es sich doch nicht für Kommissare vor der Abstimmung getan hatten. Sie hatten nämlich das Parlament gewarnt. Und das ist eigentlich noch gelinde gesagt, gewarnt, dass wenn das Parlament den Richtlinienentwurf ablehnen würde, die Kommission keinen neuen Entwurf vorlegen würde. Also gut, die Kommission hat das Initiativrecht, also insofern hat die Kommission juristisch gesehen durchaus das Recht. Sie haben ja sehr gut gezahlt dafür, dass sie Lösungen vorschlagen, die auch die Zustimmung der Legislativorgane finden, der Rechtsetzungsorgane. Und wenn eben Ihr Entwurf den gesetzgebenden Organen nicht gefällt, dann muss doch die Kommission nach einer anderen Lösung suchen, denn ansonsten wird sie ja ihren Aufgaben nicht gerecht. Also ich kann mit Herrn Barroso sicher noch einmal auf die Haltung der Kommission eingehen. Das entspricht sicher nicht der Absprache, die die beiden Organe getroffen haben, um eben koordinierter und konstruktiver die Positionen der beiden Organe aufeinander abzustimmen. Also es gibt ein Problem, die vorgeschlagene Lösung von Seiten der Kommission hat uns nicht zugesagt. Also das war ganz eindeutig. Herr Rocard wird Ihnen das noch erläutern. Die Kommission kann natürlich sagen, ja, wir bleiben dabei, aber ich glaube, das ist eben nicht vernünftig. Das ist nicht angemessen im Hinblick auf die Ausübung der Aufgaben der Kommission. Also wir können das sicher noch einmal erläutern. Also nach der Ablehnung bei öffentlichen Übernahmeangeboten und Biotechnologie gab es ja doch neue Vorschläge von der Kommission, und bei den Hafendienstleistungen aus 2003 wurde auch ein neuer Entwurf erarbeitet. Also ich möchte nicht sagen, dass die Kommission förmlich verstoßen hätte gegen die Absprache zwischen den beiden Organen, aber ich glaube, dass man eben sein Vorgehen besser aufeinander abstimmen könnte im Gemeinwohl der Europäer. Also wir als gesetzgebendes Organ haben unseren Standpunkt eindeutig zum Ausdruck gebracht. Es wäre natürlich noch besser gewesen, wenn wir uns auf konkrete Änderungsanträge hätten einigen können, die uns weitere Fortschritte ermöglicht hätten. Aber es gab eben große Diskrepanzen zwischen den anderen gesetzgebenden Organen, also der Rat und der Kommission und dem Parlament. Und wir hoffen, dass in Zukunft die Haltung des Parlaments stärker berücksichtigt wird. Der Berichterstatter. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich glaube, dass diese Abstimmung doch von größter Bedeutung ist. Also ich möchte darauf hinweisen, dass wenn nur die interne Uneinigkeit im Parlament geherrscht hätte und die verschiedenen Gruppen auch noch verteilt gewesen wären, dann wäre es nicht zu diesem Abstimmungsergebnis gekommen. Aber das zusätzliche Argument, was zu einer nachdrücklichen Ablehnung geführt, das Parlament unter Beweis stellen wollte, was der Präsident gerade gesagt hat. Wir wollten gegenüber Rat und Kommission ein eindeutiges Signal abgeben, dass das Parlament nicht weiterhin so behandeln können, wie das hier getan haben. Also in diesem Fall gab es wirklich eine sarkastische Arroganz gegenüber dem Parlament, und zwar in aller Öffentlichkeit. Also die Argumente des Parlaments in der ersten Lesung wurden völlig ignoriert, und die Kommission hat die zweite Lesung nicht in Rücksprache mit den Schattenberichterstattern, den Berichterstattern und den Sprechern des Parlaments vorbereitet. Und man hat sogar versucht, die Debatte im Rat zu unterbinden. Also die Kommission hat versucht, ihren Vorschlag durchzudrücken als A-Punkt, das heißt ohne Aussprache. Ja, Europa befindet sich in einer Krise, insbesondere in meinem Heimatland, aber das scheint sich sogar bis nach Luxemburg auszubreiten. Und ich meinerseits bin überzeugt davon, dass eben dieser Mangel an Demokratie in Europa sicher eine wichtige Ursache dieser Krise ist. Und ich möchte darauf hinweisen, dass das häufige Vorgehen des Rates, gerade in dieser Frage, wo es besonders skandalös hat, sicher auch erheblich beigetragen hat zu dieser Krisensituation. Und ich möchte dem Parlamentspräsidenten Josep Borrell dafür danken, dass er sie auf die Bedeutung dieses Aspekts hingewiesen hat. Die Ablehnung hat auch große Bedeutung im Hinblick auf die inhaltliche Dimension der Angelegenheit. Es geht um eine zukunftsorientierte Problematik, also nicht um irgendwelche gestrigen Fragen. Und das dürfte doch eine Abwechslung sein zu den innenpolitischen Auseinandersetzungen, mit denen wir allzu häufig konfrontiert sind. Also das ist einmal etwas anderes. Und außerdem hat die Frage auch große wirtschaftliche Bedeutung. Die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen dürfte doch insgesamt etwa 10 Milliarden Dollar pro Jahr betreffen. Also das ist wahrscheinlich die wirtschaftlich bedeutendste Frage, die das Parlament je behandelt hat. Auch eine ethische Dimension hat das Problem, vielleicht sogar vorrangig. Nämlich, ist es möglich, in weiten Feld, das noch nicht ausreichend geklärt ist, der Informatikerfindungen wirklich die Gedankenfreiheit und den freien Wettbewerb tatsächlich aufrechtzuerhalten. Denn ein Patent stellt ja eine Monopolstellung dar. Und dann komme ich zu einer Frage, die ich mir auch selber stelle. Soll ich jetzt wirklich auf die Einzelheiten noch eingehen? Denn das Thema ist so komplex. Also im Parlament haben wir uns 2 Jahre damit auseinandergesetzt und ich bin jetzt seit 3 Jahren mit dabei gesessen, aber ich werde Ihnen versuchen, das ganz kurz zu erläutern. Seit 6000 Jahren hat die Menschheit kaum Fortschritte gemacht, also moralisch gesehen nicht, man tötet sich nach wie vor gegenseitig, ich weiß nicht, ob wir ethische Fortschritte gemacht haben, also oder ob wir wirklich uns auf demselben Stand befinden wie das schöne alte Ägypten. Die einzigen Fortschritte sind technischer Natur. Wie sind sie zustande gekommen? Durch Kopien und durch die Entwicklung neues Wissens und Bereicherung der Kopien um neues Wissen. Und man hat dann die Erzeuger mit einem Entgelt versehen und man hat ihnen Rechte auf ihre Erfindungen gegeben. Also diese Urheberrechte wurden mit einem entsprechenden Entgelt versehen und außerdem wurde ihm zugesichert, dass während der Lebenszeit des Erfinders seine Erfindung nicht verfälscht oder nachgeahmt werden dürfte. Aber dann hat der menschliche Geist schwierige Dinge empfunden, schwierigere Gegenstände vor allem. Und es geht um Materie, um Geräte, um Energie. Und der Schutz wurde aufwendiger. Also literarische, poetische Erfindungen und auch mathematische Erfindungen haben nur mit der Qualität der grauen Masse, der grauen Zellen zu tun. Und das wurde aber geändert, seit das Patent erfunden wurde. Jetzt gibt es eindeutige Trennlinien, also die Not einer musikalischen Harmonie können nicht patentiert werden. Und Einstein selbst hat gesagt, dass mathematische Formeln auch nicht patentierbar sind. Und Software ist ja nur eine Sammlung von mathematischen Formeln und es gibt eben eine Art des Wettbewerbs, des Verlesens mathematischer Formeln, aber sie sind eben nicht patentierbar. Das steht auch in Artikel 52.2 des Münchner Abkommens von 1973 über die europäischen Patente und zur Schaffung des Europäischen Patentamts. Seit der Schaffung dieses Übereinkommens hat sich die Lage aber weiterentwickelt und damit kommen wir zu den Schwierigkeiten. Software ist mittlerweile überall vertreten. Sie haben wahrscheinlich alle ein Handy mit dabei, hoffentlich ausgeschaltet während der Pressekonferenz und schon in einem Handy sind 50 bis 60 Softwareprogramme enthalten. Keine Waschmaschine, kein Auto kommt mehr ohne Software aus. Also wir leben alle mit der Software. Und wenn Sie Ihr Fahrzeug anwerfen wollen, dann brauchen Sie auch Software dazu. Ohne die Software geht das gar nicht mehr. Software ist nicht patentierbar, aber ganz allmählich hat man eben Dinge erfunden, wie das ABS-Bremssystem oder neue Waschmaschinenprogramme, bei denen eben gewisse Berechnungen angestellt werden müssen. Und die Berechnung wird gespeist durch Werte, die über Sensoren ermittelt werden. Bei der ABS müssen sie feststellen, ob eben der Straßenbelag gefroren ist. Also das alles wird über Sensoren festgestellt. Und sie verwandeln eben diese natürlichen Gegebenheiten in Messwerte, die von den Geräten erfasst werden können. Und die von einem Softwareprogramm umgesetzt werden. Die Software ist patentierbar, sie kann diese Werte umsetzen und die Berechnungen sorgen dafür, dass eben elektrische oder elektronische Tätigkeiten eingeleitet werden. Und diese Elemente sind eben patentierbar. Also Sie haben wahrscheinlich eine Waschmaschine zu Hause und die Waschmaschine haben sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt. Also vielleicht wissen das nicht alle, denn da gibt es ja noch eine geschlechterspezifische Verteilung, was diese Geräte angeht. Aber eine Waschmaschine kann eben sich stark entwickeln und die kann eben doch auch gesteuert werden durch Daten, die über Sensoren ermittelt werden. Und im Patent haben Sie eben hauptsächlich eine Definition der Erfindung über die Ergebnisse. Also wenn die Software zwar nicht patentierbar ist, gibt es aber doch gewisse Industrieunternehmen, die eben das beklagen, dass sie eben hier beteiligt werden, weil eben die Software nicht mit berücksichtigt werden kann, die durch die Ergebnisse ihrer Geräte beeinflussen kann. Also insofern kann man sagen, die Software muss eigentlich ins Patent mit einbezogen werden. Aber die großen EDV-Unternehmen, Honeywell, Microsoft und so weiter, haben sich eben nicht damit zufrieden gegeben. Da nennen sie auch noch Philips und Nokia und weitere. Und allmählich wollte man eben die Software selber patentieren oder eben die Gesamtheit von Sensoren, Software plus den Elementen zur Umsetzung der Messergebnisse. Und das hat dazu geführt, dass die gesamte Softwareindustrie eben sich bisher aber ohne derartige Patente entwickelt hat. In Silicon Valley brauchte man keine Patente am Anfang. Die Idee der Patentierbarkeit hat sich in den USA entwickelt und verschiedene Gerichte erster Instanz und die amerikanische Industrie haben das weiterentwickelt. Und man hat jetzt aber eine Studie dort in Auftrag gegeben und hat festgestellt, dass die Patente der großen Unternehmen dazu führen, dass kleine Unternehmen und Einzelerfinder hier nicht mehr Zugang haben zu gewissen Softwareelementen. Aber normalerweise werden 20% der Softwareprogramme von Einzelerfindern entwickelt, aber dieser Anteil ist im Rückgang befindlich. Also es gibt hier sogar Absprachen über Übertragung von Eigentumsrechte an Software von einer Branche zur anderen. Und das ist das Ergebnis einer katastrophalen Patentierpolitik. Und dadurch wird eben die Konkurrenz ausgehebelt, also weil eben Patente Monopolrechte sind. Und die Verfechter von Kreativität und der Zugänglichkeit zur Erfindertätigkeit, Einzelerfinder und Kleinstunternehmen und wir auch verteidigen nach wie vor den freien Ideenverkehr als konstitutionellen Grundsatz. Es gibt auch 5 Klagen vor dem obersten Gerichtshof der USA über Verfassungsverletzung, weil eben der freie Ideenverkehr hier behindert würde. Das ist ein Verbrechen, das mit Strafen belegt wird. Und Bill Gates werde wahrscheinlich nicht nur eine Riesenstrafe bekommen, wenn diese Anliegen durchkommen, sondern sogar inhaftiert werden. Also das ist wirklich ein Problem, das eine große Grundsatzfrage aufwirft. Welche Statut genießt das Wissen in der zukünftigen Gesellschaft? Also bisher hat man noch nie Monopolrechte auf Wissen gewährt, aber wird das morgen der Fall sein? Das ist die Frage, um die es eigentlich heute geht. Wir müssen jetzt eigentlich mit den Gesellschaftsfragen uns auseinandersetzen. Wir glauben nicht, dass dieses Wetsch-Patentieren wirklich produktiv ist. Und denken Sie an zum Beispiel an die Sowjetunion, die jedes Jahr Unmengen von Informatikern ausbildet. Also dem sind wir einfach nicht gewachsen. Also sollen wir uns dadurch gegen Patente schützen? Nein, ich glaube nicht, dass wir uns dadurch überrennen lassen, auch nicht durch die USA. Umso mehr, als sie ja sich zum Beispiel auch in den neuen Märkten USA und China durch entsprechende Patente schon schützen können. Und ein Riesenstaat wie Indien hat gerade erst die Patentierbarkeit von Software abgeschafft. Das Europäische Parlament hat hier Aufklärungsarbeit geleistet. Vor 3 Jahren, als wir anfingen mit der Problematik, wussten etwa 40 Abgeordnete über diese Probleme Bescheid. Mittlerweile haben wir sehr viel mehr darüber aufgeklärt und da haben wir sehr intensiv darüber debattiert, wie eigentlich bei wenigen eine unangenehme Feststellung treffen müssen, dass die Kommission unter einer Decke steckt mit Microsoft und dass der Ministerrat doch wirklich große Mehrheiten bekommen haben, mehr als zwei Drittel, um die Haltung aus der ersten Lesung zu ändern. Und sie traten uns sehr arrogant und sarkastisch gegenüber. Ich erinnere mich noch einmal an das historische Fragen. Was halten Sie vom freien Ideenverkehr? Was halten Sie vom freien Wettbewerb? Und ja, ja, es geht jetzt aber hier eben um mathematische und wirtschaftliche Anliegen der Unternehmen, die nicht aufgeschlossen sind für die Anliegen des Parlaments. Und da möchte ich doch eine Spitze vortragen gegen unseren Präsidenten Josep Borrell. Also er hat gerade gesagt, dass die Kommission hätte nicht ausreichend Respekt für das Parlament und hätte gesagt, ja, wenn Sie unseren Vorschlag ablehnen, werden wir keinen Neuentwurf vorlegen. Unser Präsident hat natürlich hier zutiefst recht, was die institutionellen Verhältnisse angeht, aber ich möchte hier etwas gestehen, was Sie nicht weitergeben können. Also es geht nicht an, dass die Kommission das macht. Also Deutschland und die Niederlande waren bei ihrem gemeinsamen Standpunkt geblieben gegen die Mehrheit in ihren Parlamenten. Da gab es das also schon. Und dann gab es etwas, was es noch nie gegeben hatte in meiner langen Laufbahn als Politiker. Also ich war selbst auf Gipfeln, das sind ja immer gute Beobachtungspunkte. Also im Augenblick ist es eben so, dass hier niemand über unparteiliche Verwaltungen verfügt. Also bei jedem Wahlkampf wissen Sie, dass die Landwirtschaft eine große Rolle spielt. Also im Wahlkampf würde man es sich zum Vorwurf gereichen lassen, wenn man hier eben nicht unparteilich ist. Nur im Patentbereich haben wir eben diese unabhängigen Stellen, die Patentämter, und deren Entscheidungen werden nie von der Regierung debattiert. In Frankreich haben wir interministerielle Arbeitsgruppen eingesetzt und da war man erst einmal erstaunt darüber, dass hier überhaupt ein Thema erörtert werden sollte, wo man gar nicht genau weiß, welches Ministerium eigentlich zuständig ist. Also ich war etwas ausführlich. Ich habe versucht, Ihnen das einfach nachvollziehbar darzustellen. Also das ist etwas anderes, wie jetzt eben hier Theater zu spielen. Also es ist sehr wichtig, weil eben das eine Problematik ist, die zu tun hat mit den Inhalten von Internet. Es geht um eine kollektive Moral in einer äußerst schwierigen Epoche, wo praktisch sich alles der Kontrolle entzieht und die Kontrolle eigentlich immer wieder den Neuentwicklungen angepasst werden muss. Der Gesetzgeber, der Rechtssetzer sucht hier nach einer neuen Ethik und er würde sich selbst stärken dadurch, dass diese Themen aufgegriffen werden, die eigentlich die nationale Debatten schon längst überschritten haben. Ja, vielen Dank, Herr Rocard. Ja, ich habe immer die pädagogischen Qualitäten von Herrn Rocard bewundert. Also gerade bei derartigen Themen muss man ja wirklich Aufklärungsarbeit leisten, damit deutlich wird, was die institutionellen Verhältnisse sind, die Kräfteverhältnisse und was auch die inhaltliche Frage ist, das eigentliche Problem. Denn es geht hier wirklich um Strukturfragen der Zukunft und deswegen hat die europäische Ebene und keine andere sich damit auseinanderzusetzen. Dankeschön.
Oui, monsieur.
A couple of questions. Ich habe eine Reihe von Fragen an die Adresse des Parlamentspräsidenten Borrell gerichtet. Woher kommen Sie? Von welchem Presseorgan? Wenn Sie... ist das jetzt das Ende dieses Themas? Und wenn man hier eine Einigung erzielen kann zu diesem Sektorenthema, und Sie haben gesagt, es würde Diskussionen geben mit Kommissionspräsident Barroso zu diesem Thema, Welches Klima wird da geschaffen danach oder während dieser Gespräche? Wie wird sich das entwickeln, Ihrer Meinung nach? Können Sie ihm da noch so einen kleinen Schlag versetzen? Auf die Hand, auf den Handrücken.
Ja, wir werden uns nicht wirklich handgreiflich auseinandersetzen, aber Herr Rocca hat das doch ganz eindeutig gesagt. Also die Kommission schlägt eine Problemlösung vor, die von zwei rechtssitzenden Organen angenommen werden muss. Und wenn aber nur eines der Organe mit einer großen Mehrheit den Entwurf ablehnt, dann muss die Kommission diesen Entwurf zurückziehen. Also natürlich kann rein förmlich gesehen die Kommission sagen, sie wollen unseren Vorschlag nicht, dann bekommen sie eben gar nichts. Aber gut, das wäre nicht akzeptabel. Also das ist ein Problem. Deswegen muss eine Lösung gesucht werden, die auch von den zuständigen Organen akzeptiert werden kann. Und die Kommissare, die vor der Abstimmung im Parlament voreilig öffentlich und privat gesagt haben, passt auf im Parlament, wenn ihr nicht zustimmt, dann gibt es keinen neuen Vorschlag. Also da haben sie wirklich eine gute Gelegenheit verpasst, den Mund zu halten. Ja, Herr Rocca sagt auch, die Kommission kann es dabei nicht belassen. Also ich glaube, rein formell gesehen schon. Also man kann juristisch die Haltung der Kommission nicht anfechten. Aber Herr Rocca kann Ihnen vielleicht sagen, weshalb er die Auffassung vertritt, weshalb sie das eben wirklich nicht machen würde.
La vérité, c'est que c'est un peu tôt alors pour répondre.
Vielleicht ist es noch ein bisschen früh, jetzt auf diese Frage ganz konkret einzugehen. Man muss sich ja erstmal jetzt vom Schock erholen. Was bedeutet das Ganze für das Europäische Patentamt? Das Europäische Parlament hat keinen Rechtsvorschrift erlassen, dass hier manche Software patentierbar wären. Wenn es aber der Fall gewesen wäre, und das war ja nun der Standpunkt der Mehrheit der EVP und aber nur Hälfte der Liberalen, dann wäre das Europäische Patentamt bestätigt gewesen, wäre zum Software an sich, der patentierbare Software, in die Computer implementiert, in die Erfindungen. Und ich kann hier ein Beispiel nennen, Patente, darf ich anführen. Ist ja heute der Tag Afrikas im Europäischen Parlament. US-amerikanische Forscher haben etwas entwickelt mit Papier und so weiter, keine Kosten. Und das ist ein Leitfaden für den Professor für mathematische, also ein Hilfsinstrument. Das wurde patentiert von den US-amerikanischen Gerichten. Also kann man keinen Preis für festsetzen, geht nicht. Afrika hat ja überhaupt keine Lehrer. Wenn das Ganze kostenlos wäre, dann bräuchte man sofort 100.000 Exemplare davon. Ganz normal. Und das ist das skandalöste Beispiel. Aber ich könnte diese trivialen, sogenannten trivialen Patente, kommt man nicht. Und das ist das Risiko, wie sich das auswirkt. Das EPA weiß das bisher noch nicht, ist noch nicht. 30.000 und so weiter sind da anhängig, also strittig. Computergestützte Software in den Patenten. Und wenn man das ablehnte, dann sagt man dem EPA, es gibt keine Mehrheit mehr zur Rückendeckung. Man muss aufpassen bei der Rechtsprechung. Und es ist klar, aufgrund dieser neuen Bewusstseinsfindung bei diesem Thema, dass wenn es weiterhin derartige Fälle gibt, dass es keine Mehrheit gibt, um sie zu unterstützen, um sie sogar zu verbieten, und zwar an zwei Händen abzählen. Das also in erster Lesung zu ziehen, da haben wir gesehen, das war dann bei der zweiten wesentlich enger. Aber da gab es keine Mehrheit mehr. Ich glaube, dass es hier so leider so war, Europa nicht ein Problem aufzugreifen, das innerhalb der Mitgliedstaaten so schlecht angegangen wird. Die Mitgliedstaaten können sich ja nicht mal einigen untereinander, finden keine Einigung. Und dann müssen Sie auch noch mal feststellen, dass Ihre Berater und Ihre Politiker parteiisch sind. Also das ist eine langwierige Angelegenheit. Entschuldigen Sie, Herr Präsident, meine Frage, meine Adresse an Sie, diese nicht schnelle Reaktion von beiden Organisationen führt dazu, dass es überhaupt keine Philosophie aber ist. Also weder meinem Präsidenten noch den Freunden würde ich raten, das Ganze auf europäischer Ebene zu bringen. Wir müssen das jetzt wirklich tiefgreifend erörtern in der Presse. Wir hatten Zehntausende von Mails und das war so eine kleine Kampf. Wie gesagt, wir haben wirklich alles gesehen, alles gehört. Und bei den meisten europäischen Parlamentariern ist es, dass wir überhaupt noch nie so viele bekommen haben, wie gesagt. Und die Anhänger sind aber auch manchmal so Sachklasse und die Verwendung von anderen. Also wie gesagt, also dafür würde ich gar nicht eintreten. Das ist jetzt die Tatsache. Aber das ist keine Antwort auf diese allgemeine Frage, interinstitutionell. Aber da gibt es ja wohl noch andere Fragen. Bitte schön. Jean Quatremer, Libération. Da geht es doch gar nicht um einen juristischen Aspekt bei diesem Abgleiten. Nein, oder? Wie sehen Sie das? Ja, da haben Sie recht. Also man hat doch versucht, einen rechtlichen Rahmen zu finden und den dann auch festzunageln. War aber jetzt nicht der Fall. Und diese Patente muss man jetzt noch ergänzen, denn das betrifft ja alle Bereiche. Und Neuzündigkeit, die Rechtsprechungen der Patentgerichte in Deutschland und des Vereinigten Königreichs gehen immer mehr in diese Richtung. Besonders im schwedischen Recht, in Polen auch und ist es so, dass bei der Umsetzung Energie und Masse, um den Unterschied zu machen in der Welt der Physik, also alles, was patentierbar ist, also mathematische Formeln, die an sich eine Rolle spielen, wo überhaupt ja nichts patentierbar ist, das ist die Umsetzung der natürlichen Kräfte. Also man hätte auch sagen können, Kräfte, Masse, Materie, also dieser Mikrosignale. Aber das stammt von 1930 an deutschen Chor und das wurde nochmal bestätigt, dieser Kräfte. Also dieser Skandal dieses Abgleitens, wenn das immer mehr gesehen wird, das wird natürlich dazu führen, dass diese Bewusstsein immer schwerwiegender sind. Das ist also eine Mehrheit dieser freien Software. Das ist ein ganzer Prozess. Denken Sie zum Beispiel daran, als in der französischen Parlament, die etwas machen wollte zum Einkommen. Da dauerte es 17 Jahre an Diskussionen, an Kämpfen und so weiter. Also wie gesagt, wir sind dabei, nicht nur fürs Festschreiben, sondern auch für die kulturelle Anwendbarkeit der Betreiber. Darum geht es doch, einer rechtlichen Festsetzung hier Regeln aufzustellen, einen Rahmen festzustellen. Und hier gibt es zweierlei Interessen als Hindernisse. Ich weiß jetzt nicht, ob das die eigentliche Wahrheit ist, aber das ist die Wahrheit dieser Bewusstheit. Also man muss nochmal die Strategien überdenken. Das ist also ganz wesentlich. Und große Interessen, also das wird Zeit dauern und kämpfen. Aber so hat es jetzt angefangen. Wenn ich nochmal darf, dieser Abgeordnete, der diese Einkommensteuer einführen wollte, da waren es ja so harte Kämpfe, dass eine Frau dazu geführt wird, mit einem den Herausgeber der größten französischen Zeitung erschossen hat mit einer Pistole seiner Zeit. Ja, das ist wohl Wahrheit. Gut, also hoffentlich kommen wir da nicht hin. Aber das nochmal zum Schlag auf die Hand rücken. Agatha Christie wird dann nochmal einen neuen Roman schreiben.
Radikal, une question pour Monsieur Rocard. Vous faites le best case scenario. Vous, vous...
Herr Rocard, Sie beschreiben die bestmögliche Entwicklung der Geschichte. Also, dass wirklich die Kommission jetzt uns Gehör schenkt. Aber die Kommission sagt, sie will keinen neuen Entwurf vorlegen. Das Patentamt kann sein Abgleiten fortsetzen in die Patentierbarkeit. Und wer wird jetzt eigentlich gestärkt durch den Status quo? Die Großunternehmen, von denen Sie vorher gesprochen haben, oder der freie Ideenverkehr? Also wer wird gestärkt durch den Status quo? Wahrscheinlich die Gerichte. Also insbesondere die Patentrichter und die Fachgerichte. Also Sie haben ja auch eine Gericht- oder Appellationsstelle beim Patentamt, das sich dann an die normale Gerichtshöfe wenden kann oder an den EuGH in Luxemburg. Also ich bin kein Richter und kenne mich damit nicht gut aus. Und ich glaube, da wird die Schlacht dann schlussendlich ausgetragen werden. Im Augenblick glaube ich allerdings, dass es zwei Folgen zeitigen will. Also das Europäische Patentamt wird die bisherige Vorgehensweise zwar nicht ändern, aber auch nicht weiter ausdehnen. Die Unternehmen werden zurückhaltender werden. Denn die sind sich dessen bewusst, dass die neuen Patente sehr labil sind und auch vor Gericht angegriffen werden können. Und die Richter sagen das auch, und ich möchte Ihnen vertraulich noch etwas mitteilen, was Sie amüsieren dürfte. Also ich bin nicht Informatiker, weder von der Ausbildung her noch von der Praxis und auch nicht Jurist. Also ich habe mich mit Steuern, Landwirtschaft und allem möglichen auseinandergesetzt und deswegen müsste ich mich mit ganz unterschiedlichen Themen befassen und ich mache das nach wie vor. Also, aber ich habe nach wie vor Berater, die Themen besser kennen als ich. Und in Anbetracht des Umfangs und der überraschenden Entwicklung der Debatte in der ersten Lesung habe ich die große Ehre gehabt, eingeladen zu werden an einer Arbeitssitzung der zweijährlich stattfindenden Jahrestagung der Europäischen Patentrichter teilzunehmen, die auch US-Gäste hatten und Gäste aus Asien, ich nehme an aus China. Und da habe ich all das vorgetragen, was Sie jetzt gerade auch zu Gehör bekommen haben. Und das war Patentrichtern. Und in der Kaffeepause kam ein ganzes Dutzend auf mich zu und hat gesagt, also wir haben den Eindruck, Sie haben vielleicht sogar recht. Also ich möchte da niemand beim Namen nennen, also ich hätte Ihnen das gar nicht erzählen dürfen, aber in Anbetracht der virulenten Diskussion, mit Verlaub gesagt, und der Schwere der Argumente, die bislang völlig vernachlässigt wurden, als ob überhaupt Monopole über Patente zugelassen werden sollen oder ob dem Wettbewerb auch eine Bedeutung zugeschrieben wird. Das sind doch wichtige Fragen und freier Ideenverkehr. Also wird das jetzt nur dem vorbehalten, was nicht mehr mit EDV zu tun hat? Also das sind doch triftige Fragen, die auch ein Patentrichter nicht einfach ignorieren kann. Also so wird wahrscheinlich das Kräfteverhältnis sich weiterentwickeln. Sämtliche Beteiligten bewachen sich jetzt im Augenblick gegenseitig. Die beäugen sich misstrauisch.
Eine Frage an Herrn Borrell Jones von Reuters. Können Sie irgendetwas sagen zu dieser Lobbyarbeit? Herr Rocard hat es da gerade eben angesprochen, dass es da Lobbygruppen gibt. Wie sieht das aus, Kommission und Parlament? Gibt es da irgendwelche Initiativen, um diese Lobbyarbeit praktisch unter Kontrolle zu halten?
Non, le combat naval, c'était amusant, non? Non, c'est pas ça.
And I'm referring to the lobbying in general.
Und ich meinte ganz allgemeine Lobbyarbeit. Gibt es da irgendwie Bedenken im Parlament, in den Dienststellen des Parlaments? Gibt es irgendwelche Schritte, die man ins Auge gefasst hat?
In la vida.
Man sollte das nie übertreiben. Also wirklich alles mit Maß. Natürlich ist es praktisch unvermeidlich, dass die organisierten Interessengruppen ihre Interessen auch verteidigen und an die gesetzgebenden Organe herantreten und ihnen Erklärungen geben. Aber diese Grenzlinie zwischen Erklärung und Lobbyarbeit ist fließend. Wir wollen sicher nicht verhindern, dass die Betroffenen ihren Standpunkt denjenigen vortragen, die über die Lösung entscheiden müssen. Aber wie gesagt, alles mit Maß. Also, dass die Lobby dann Lösungen diktiert, also das wäre etwas, was eine institutionelle Reaktion herausfordern würde. Aber ich glaube, dabei kann hier von Weitem nicht die Rede sein. Also ich glaube, die Unabhängigkeit der Abgeordneten wurde nie von Lobbygruppen in Frage gestellt, die natürlich ihre Interessen vertreten haben, aber dazu sind sie auch berechtigt. Ich weiß nicht, ob Michel dazu noch detailliertere Ausführungen machen möchte, aber ich glaube, wir glauben nicht, dass wir institutionell auf die Lobbyarbeit hier reagieren müssen.
Non, comme quasi la plupart du temps, je suis...
Also wie meistens oder fast meistens bin ich eigentlich einer Meinung mit unserem Präsidenten. Gut, ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendjemanden gibt hier, der in der Lage wäre, den Unterschied zu benennen zwischen einem Sachverständigen und einem Lobbyisten, zwischen einem Kenner eines Themas, der eben dem Europäischen Parlament nützliche Informationen liefern kann, und einem Lobbyisten. Wie gesagt, in den USA, ich meine, das ist ja nun nicht irgendwie eine Hochburg der Moralität, aber da hat man auch, kann man das im Prinzip auch nicht sagen. Ich weiß nicht, wir werden ja überschwemmt dauernd mit E-Mails und allen möglichen Informationen. Und was nun wirklich hier diese heftige Auseinandersetzung angeht, ich denke, da muss man wirklich unterscheiden. Also ich mache mir nicht so sehr Sorgen, was diese Definition angeht, also die demokratische Definition sozusagen von Lobbyarbeit. Gibt es vielleicht noch eine Frage an Präsidenten Borrell? Wir haben nämlich unsere Zeit schon überschritten und es geht ja dann auch gleich weiter.
C'est une question pour le président.
Meine Frage richtet sich an den Präsidenten.
Oui. Oui, monsieur le président, c'est parlerò italiano un po'.
Also auf Italienisch, Herr Präsident. Also das, was heute passiert ist. Auch diese ganzen Anschuldigungen, die da wirklich von Herrn Rocca gegenüber der Kommission und auch von Ihnen gemacht worden sind. Also man hätte hier sich nicht richtig verhalten und so weiter. Da gab es ja alle möglichen Anwürfe. Das gehört doch vielleicht zu einer Tendenz, die vielleicht im Moment sich abzeichnet, weil man eben sagt, die Kommission hört zu sehr auf die Lobbys und zu wenig auf das Parlament und auch zu wenig auf die Zivilgesellschaft. Ganz besonders denke ich hier an diesen Druck, der da ausgeübt wird von UNICE, dass wirklich die REACH, also im Zusammenhang mit der REACH-Verordnung, wo es wohl darum geht, dass diese ganze Umweltthematik, Luftverschmutzung und so weiter nicht so behandelt wird. Wir wissen, dass es ein Schreiben gegeben hat an den Kommissionspräsidenten Barroso und es wurde gesagt, man muss, was diese Strategie angeht, das alles verschieben. Und dann auch diese Krise im Zusammenhang mit den Volksbefragungen, also dieses Nein, dieses mehrfache Nein. Immer wieder dann wird dieser Vorwurf gemacht, dass die Kommission, wie gesagt, zu sehr den Lobbys ihr Gehör schenkt und einfach zu wenig dem Europäischen Parlament und der Gesellschaft.
Dankeschön. Also wir dürfen hier also wirklich nichts hochspielen. Also wir dürfen aus einer Mücke keinen Elefanten machen. Also es geht jetzt nicht darum, die Arbeitsweise der Kommission insgesamt in Frage zu stellen und einen interinstitutionellen Kampf zu beginnen. Herr Rocard hat gesagt, das ist eine neue Situation, aber wir haben in dieser Legislaturperiode mit vielen neuen Situationen zu tun. Es ist ein Neuanfang, wir haben die Zusammensetzung der Kommission in Frage gestellt und seither kommen immer wieder neue Situationen auf. Also so etwas gab es früher noch nicht und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe nur gesagt, dass zwar die Kommission rein formell gesehen die interinstitutionelle Absprache eingehalten hat und uns jederzeit über ihren Standpunkt informiert hat, aber ich glaube doch, ehrlich gesagt, dass sie abwarten sollte, über die Stellungnahme des Parlaments zu entscheiden. Und ich glaube, dass es eben nicht möglich ist, dass man das jetzt so hinnimmt, wie die Kommission vorgegangen ist. Also, denn die Kommission hat ja bislang keine angemessene Lösung vorgeschlagen und wir sollten jetzt gemeinsam über das weitere Vorgehen entscheiden. Es darf keine einseitige Entscheidung der Kommission geben, auch wenn sie formell abgedeckt ist durch den Vertrag. Aber sie entspricht eben nicht der angestrebten koordinierten und kooperativen Vorgehensweise sämtlicher Organe bei der Lösung der europäischen Probleme. Aber ich möchte das jetzt nicht aufbauschen, die ich hier gar nicht ansprechen wollte. Noch eine letzte Frage und dann muss ich leider gehen.
Presidente, el resultado de ser...
Präsident, also 648 Stimmen für die Ablehnung. Also ist doch eine umfassende Ablehnung des Kommissionsvorschlags. So stellen Sie das dar. Aber es gibt doch zwei unterschiedliche Haltungen zum Kommissionsvorschlag. Manche waren dafür und manche dagegen. Wie der Vorschlag von der Kommission unterbreitet worden war. Wie ist dieses Gesamtergebnis zu erklären? Ist das wirklich eine Ablehnung dieses Kommissionsvorschlags? Eigentlich haben wir doch zwei Lager, auch wenn Sie gemeinsam abgestimmt haben. Also ja, das ist eben wie mit dem Nein zur Verfassung. Manche haben die Verfassung abgelehnt, weil sie ihnen zu weit ging und andere, weil sie eben nicht weit genug ging. Also ich kann Ihnen auch nicht erläutern, wie das genau zu erklären ist. Ich kann die Beweggründe der einzelnen Abgeordneten hier nicht eruieren. Vielleicht möchte Herr Rocard noch etwas hinzusetzen. Ja, das ist doch etwas völlig Banales. Also wir hatten widersprüchliche Gründe für die Ablehnung. Was bedeutet das jetzt inhaltlich gesehen? Also praktisch 50-50. Also wir hatten zwei Meinungsblöcke, aber niemand war sicher, dass er eine relative Mehrheit bekommen werde, weil niemand wusste, wie die Abstimmung ausgehen werde, weil die Mehrheiten knapp waren. Aber eigentlich gingen alle davon aus, dass sie eben keine qualifizierte Mehrheit bekommen. Also wir hätten uns vielleicht annähern können. Also normalerweise sind das 636, 640 Stimmen. Also qualifizierte Mehrheit war äußerst ungewiss. Und die gemeinsame Haltung von den Patentfreunden und den Patentfeinden bestand darin, eben am liebsten diesen Text nicht weiter zu behandeln und einfach abzuwarten, bis die Lage sich weiterentwickelt vor den Gerichten, anstatt jetzt einen Text durchzupeitschen. Also das haben wir gemeinsam mit gemeinsamer Engagement erreicht. Das ist ganz beträchtlich. Also dass auch die EVP sich hier geeinigt hat, wo es wirklich Gefahr eines Bruchs gab. Ja, das werden wir sicher wieder aufgreifen, das Thema. Dankeschön. Also gibt es noch Fragen an Herrn Rocard? Das scheint nicht der Fall. Dankeschön.